SWR 2 Leben.
Am 10. Mai 1933, also vor 85 Jahren, verbrannten in Berlin und in 21 weiteren Universitätsstädten Deutschlands nationalsozialistische Studenten und Professoren Bücher. Jüdische, marxistische, pazifistische oder einfach politisch unliebsame Schriftsteller wurden öffentlich verfemt. Sie sollten in Deutschland keine geistige Heimat mehr finden. Ihre systematische Verfolgung begann. 33 Jahre später, im Januar 1966, verfilmt der französische Regisseur François Truffaut den Science-Fiction-Roman von Ray Bradbury Fahrenheit 451, in dem es um das systematische Verbrennen von Büchern geht. Der Regisseur und sein Hauptdarsteller, der Österreicher Oskar Werner, geraten während der Dreharbeiten in einen heftigen Streit. Ihre Freundschaft zerbricht. Und das hat viel damit zu tun, dass der eine, Werner, die Bücherverbrennung durch die Nazis miterlebt hat und der andere, Truffaut, nicht. Wolf Eismann rekonstruiert die Konflikte bei der Entstehung des Films in seiner Sendung »Vom Glück zu lesen«. François Truffaut, Oskar Werner und das Verbrennen von Büchern.
Können Sie sich noch erinnern, wie Sie François Truffaut kennengelernt haben?
Ja, sicherlich. Bei Jules Jim war die Zusammenarbeit sehr gut.
Sie haben sich später mit ihm zerstritten.
Das ist das wahrscheinlich doch der Generationenunterschied von 10 Jahren. Den ich aber als Bub in der Kristallnacht ja gesehen, wie die Synagogen gebrannt haben und wie die SA Scheiterhaufen errichtet hat mit Freuder, mit Stefan Zweig und mit allem möglichen. Und dass er das dann der Presse gegeben hat, das finde ich so was von geschmacklos und taktlos. Denn auch wenn ich mit meiner Liebsten streite, also geht das ja nicht einmal die Nachbarn was an, mache ich das auch leise.
Erinnerst du dich gern an Jules und Jim?
Aber sicher. Ich liebe diesen Film.
Der Anfang, wenn Jules und Jim, zwei erwachsene Männer, herumtoben wie kleine Kinder, war, glaube ich, deine Idee.
Meine Idee, deine Idee. Auf die Blutsbrüderschaft kommt es an. Bei der Arbeit an einem Film noch mehr als am Theater. Man kann sich entweder ruinieren oder wunderbar steigern. Das Drehbuch ist ja im Grunde immer nur ein Fahrplan.
Ach ja.
Hast du selbst einmal gesagt.
Ja, stimmt. Ich improvisiere gern.
Eben. Was dann entsteht, hängt vom Augenblick ab, in dem es entsteht. Schopenhauer hat einmal gesagt, wenn ein Kunstwerk bis zur
Deutlichkeit eines Begriffes hinabsinkt, hört es auf, ein Kunstwerk zu sein. Ja. Ich habe mir diesen Satz gemerkt. Du hast ihn oft genug erwähnt.
Mein Französisch war miserabel.
Ja.
Ist es übrigens immer noch.
Wir drehen diesmal auf Englisch.
Da hast du die Probleme, wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe einen 6-wöchigen Sprachkurs absolviert. Einzelunterricht.
Oh. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Roman. Erster Teil. Der heimische Herd und der Salamander.
Es war eine Lust, Feuer zu legen.
Es war eine ganz besondere Lust zu sehen, wie etwas verzehrt wurde. Wie es schwarz und zu etwas anderem wurde. Das gelbe Stahlrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt hinaus spie, fühlte er das Blut in seinen Schläfen pochen, und seine Hände waren wie die eines erstaunlichen Dirigenten, der eine Symphonie des Sengens und Brennens ausführte, um die kärglichen Reste der Kulturgeschichte vollends auszutilgen. Ein alter Witz kam ihm in den Sinn, und er hätte am liebsten eine aufgespießte Wurst in das Feuer gehalten, während die Bücher mit dem Flügelschlag weißer Tauben vor dem Haus den Flammentod starben.
Doch, du sollst nicht den Roman lesen, lies das Drehbuch.
Das Drehbuch habe ich gelesen.
Und, was hältst du davon?
Ich werde es dir sagen, wenn ich den Roman gelesen habe.
Oh, sei nicht so schwierig.
Ist das nicht der Grund, warum du so gern mit mir arbeitest?
Sie haben einmal gesagt, Schauspieler ist ein komischer Beruf für Erwachsene. War das eine Koketterie oder ist das etwas, was man ernst meint?
Also, dass die Schauspieler eine verlogene Profession ist für einen erwachsenen Mann, wenn keine geistige Manifestation dahinter steckt. Und um das geht es ja hauptsächlich. Nach Camus kann man nur entweder L'homme en révolte sein oder in Resignation, aber ich bin in der Revolte, weil ich mich auflehne. Ich protestiere gegen den heutigen Zeitgeist. Weil wenn ein Kind mit einem brennenden Streichholz zum Benzinfass geht, kann man es nicht verantwortlich machen. Aber wenn man sich ein Leben lang bemüht hat, für den Adel des Geistes und für die Qualität des Gefühls einzutreten, dann kann man nicht mitmachen. Das ist mir der billigste Kollaborateur. Spreche über meinen Namen.
Ruhe bitte und Action!
Sagen Sie mal, was ist das für eine Nummer, die Sie alle tragen? Was bedeutet sie?
Oh, Fahrenheit. Fahrenheit 451.
Warum ausgerechnet 451?
Bei 451 Grad Fahrenheit fängt Bücherpapier Feuer. Es fängt an zu brennen.
Ah. Ich würde Sie gern noch etwas fragen, aber ich traue mich nicht recht.
Fragen Sie?
Ist es wahr, dass früher, vor langer Zeit, Feuerwehrmänner Brände gelöscht haben, anstatt wie heute Brände zu legen?
Feuer löschen? Was für eine komische Idee.
Warum verbrennen Sie eigentlich alle Bücher?
Wie? Nun, es ist ein Beruf, wie jeder andere. Ein schöner Beruf mit viel Abwechslung. Wir verbrennen Montag Molière, Dienstag Dostojewski, Mittwoch Thomas Mann, Freitag Faulkner, Samstag und Sonntag Schopenhauer und Sartre. Wir verbrennen sie zu Asche und dann verbrennen wir die Asche. Das ist unser Wahlspruch.
Sie mögen also keine Bücher?
Bücher sind fürchterlicher Humbug. Völlig uninteressant.
Warum lesen manche Leute denn immer noch?
Weil es verboten ist.
Und warum ist es verboten?
Weil es die Menschen unglücklich macht. Bücher beunruhigen die Menschen.
Und cut!
Interessant, dass es in dem neuen Film wieder um Bücherverbrennungen geht.
Wieder? Wieso wieder?
In Jules und Jim endet die Geschichte doch damit. Erinnerst du dich nicht mehr?
Ach so, ja klar, ja.
Weißt du, dass ich schon mal einen Feuerwehrmann gespielt habe?
Ehrlich?
Mit 11 Jahren. Meine allererste Rolle. In einer Schulaufführung im Festsaal der Heidenrealschule. An das Stück kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber an den ersten Satz. Den habe ich mir ganz bewusst gemerkt. Für später, habe ich gedacht. Falls man mich mal nach meinem Debüt fragt, wenn ich erst ein berühmter Schauspieler bin.
Und?
Ja, was und?
Ja, der erste Satz. Was war der erste Satz?
Wo brennt's? Wo brennt's?
Ja, bei den Dreharbeiten zu Jules und Jim hast du immer so schön den Mozart gesungen.
Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich kann die ganze Zauberflöte auswendig. Der Mozart gehört ja nicht nur dem Karl Böhm.
Du hattest ihn damals gerade gespielt, oder? Dem Mozart, meine ich.
Na, war schon ein paar Jahre her. Über diese Zuckerl- und Porzellanfassung, die sie im Film gezeigt haben, habe ich mich damals wahnsinnig geärgert. Und ich habe dann immer meine Version gesungen. Die Zauberflöte gehört dämonisch gespielt, habe ich denen gesagt. Nicht wie das singende Rössel am Königssee, sondern in einer Mischung aus Zärtlichkeit und Todesnähe. An einem drehfreien Tag habe ich mich mal als Komparsin eingeschlichen.
Als Komparse?
Nein, als Komparsin. Als Dame. Mit blumengeschmücktem Hut. Ein Riesenspaß. Der Karl Hartl, der Regisseur, hat es überhaupt nicht gemerkt. Bis heute weiß er nichts davon.
Und Action!
Wiederholen wir, was wir gestern gelernt haben. Wir haben uns damit befasst, wie man Bücher beim Bau eines Hauses verstecken kann. Das geschieht selten, weil doppelte Fußböden und Decken kostspielig sind. Außerdem haben wir die Versteckmöglichkeiten in Möbeln besprochen. Die häufigste Form ist der falsche Eisschrank. Oder die Fernsehattrappe. Etwas schwieriger wird der Fall, wenn Bücher in Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens verborgen sind. Wenn man nach Büchern sucht, richte man sein Augenmerk zunächst auf rechtwinkelige Gegenstände wie Zigarrenkisten oder Konfektschachteln. Alles, was der Buchform nahe kommt.
Cut!
Stop!
Oskar! Du schaffst es immer wieder, meine Anweisungen zu unterlaufen.
Inwiefern?
Kein Lächeln, überhaupt keine Mimik. Du bist absolut starr in deinem Ausdruck.
Ich möchte den Feuerwehrmann mit einem ausdruckslosen, ernsten Gesicht spielen. Wie Buster Keaton. Völlig regungslos, aber mit traurigen Augen. Und das ändert sich erst in dem Augenblick, wo er heimlich beginnt zu lesen. In dem Moment, wo er in die Welt der Bücher eintaucht, beginnt er zu leben. Da wird er Mensch und beginnt diese Kälte um sich herum zu hinterfragen. Von da an beginnt er aufzublühen und das muss man sehen.
Nein, 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 das kann man so nicht machen.
Aber ja, nur so kann man es spielen. Er begehrt auf und wird damit zum Helden.
Dieser Feuerwehrmann lebt in einem kalten Staat, einer Gesellschaft, in der es verboten ist, Bücher zu lesen, weil man davon ausgeht, dass sie unglücklich machen. Er selbst hat die Aufgabe, Bücher aufzuspüren und zu verbrennen. Was ist daran heldenhaft?
Es ist heldenhaft in dem Augenblick, wo er sich dagegen stellt.
Außerdem weißt du, wie ich jede Form von Heldentum verabscheue.
Wenn Ihnen ein Stoff angeboten wird, mit welchen Kriterien gehen Sie daran heran und sagen, das ist etwas, was interessant
ist? Naja, das geht man mit der Wünschelrute heran, ob sie ausschlagt oder nicht. Und meistens ist es ja so, dass man auch in Amerika etwas angeboten wird und ich sage, das ist ja zuerst diagnostisch. Der Schauspielerberuf ist ja dem Ärzteberuf ziemlich verwandt. Und dort heißt es ja auch Treatment, also wirklich Behandlung. Man muss einen Stoff ja behandeln. Und da versucht man manchmal, wenn man also eine kleine Chance noch sieht, also Blut aus seinem Blut und dann zuckt es dreimal voll die Schuhe. Also da gibt es ja keine Wunder. Ich beuge mich nicht. Also der Marki Poser sagt, ich kann nicht Fürstendiener sein. Und ich kann sagen, und ich nicht von Beamten und Regisseuren. Es gibt also am Schiff nur einen Captain on the boat. Und that's me, ich beuge mich nicht.
Oskar, was ist mit deinem Haar passiert? Das sieht ja grauenhaft aus.
Ich bin beim Friseur eingeschlafen. Tut mir leid, ich habe das viel zu spät gemerkt.
Wieso gehst du zum Friseur? Wir haben hier zwei Maskenbildnerinnen, die ständig für dich da sind. Wieso gehst du zu einem Friseur in der Stadt? Willst du mich ärgern?
Wie kommst du darauf?
Eine Geste der Revolte oder wie soll ich das verstehen?
François.
Ist dir denn nicht klar, dass du dir damit selbst schadest? Ja, dann gibt es erstmal keine Großaufnahmen mehr. So sieht das aus. Ich werde einen Double engagieren.
Ich kann sowieso nicht drehen.
Ach nein?
Ich habe die Grippe.
Kein Wunder, wenn man sich den Schädel kahl rasieren lässt, dass man sich erkältet. Was soll ich machen mit dir? Soll ich dir in die Gurgel gehen?
Ich wollte es Ihnen schon längst sagen. Unsere Begegnung in der Schwebebahn, das war kein Zufall. Sie fielen mir auf und da bin ich Ihnen gefolgt. Ich hoffte, Sie könnten uns helfen.
Als diese alte Frau sich zusammen mit ihren Büchern verbrennen ließ, da wusste ich, dass eine Verbindung zwischen ihnen bestand.
Ja, sie hatte Angst, sie würde reden und uns verraten.
Ja. Und ich? Was tue ich heute Morgen? Gleich bei der ersten Schwierigkeit falle ich in Ohnmacht wie ein kleines, dummes Mädchen. Ich kann kein Feuerwehrmann mehr sein. Was ist das da drüben?
Das? Ein alter Schaukelstuhl. Früher saßen die Leute abends am warmen Ofen und schaukelten gemütlich und plauderten mit jedem, der reinkam, nur so zum Spaß.
Du weigerst dich, auch nur einen Vorschlag von mir anzunehmen. Merkst du das überhaupt nicht?
Was?
Du zauderst.
Wie bitte?
Du zauderst, so kenne ich dich gar nicht. Du wirkst, als hättest du mit dem Film nichts zu tun. Als wäre das alles von irgendeiner unsichtbaren Macht abhängig.
Das ist ein Blödsinn.
Es ist die fremde Sprache.
Was?
Das Englisch. Du kommst damit nicht klar. Du bist nicht frei. Du hast Angst zu improvisieren. Dieser bornierte Mensch.
Ja, meinst du mich?
Nein, dieser Montag. Der Feuerwehrmann, den ich spiele. Er wird doch durch den Kontakt mit der Literatur ein anderer Mensch. Das ist doch kein Strobel, Peter. Das ist keine Parabel für Kinder. François, wie du die Bücherverbrennung zeigst, das ist albern,
ja,
kindisch,
ja,
viel zu harmlos. Ich kann das so nicht spielen. Das ist zu klein in der Dimension.
Was, früher warst du nicht so auf das Prestige deiner Rolle bedacht.
Ja,
du hast einfach ehrlich und mit Würde deine Arbeit gemacht.
Würde.
Aber jetzt bist du ja ein Hollywoodstar.
Ja.
Auf jeden Fall wärst du heute nicht mehr fähig, Jules so zu spielen, wie du es damals gemacht hast.
Hast du das Buch von Ray Bradbury überhaupt gelesen?
Hä?
Weißt du, was der Montag da an einer Stelle sagt?
Du fragst mich, ob ich das Buch gelesen habe?
Ist es, weil wir einen solchen Spaß zu Hause haben, dass wir nicht mehr an die Welt denken, fragt er seine Frau. Ist es wahr, dass in der Welt draußen die Menschen sich abschuften, während wir uns vergnügen? Weißt du etwa warum? Ich weiß es jedenfalls nicht. Vielleicht helfen die Bücher uns halbwegs aus dem Dunkel. Sie könnten möglicherweise verhindern, dass wir immer wieder dieselben unsinnigen Fehler machen.
Ich kenne das Buch.
Ja klar, du bist da in einer Scheißgasse. Ich kann kein Französisch, du kein Deutsch und kein Englisch. Und musst das erste Mal im Atelier drehen. Nichts ist ausgearbeitet.
Ja.
Die dramatische Handlung geht doch völlig verloren.
Das ist interessant, das von dir zu hören.
Das Feuer, mit dem die Bücher verbrannt werden.
Ja, was ist damit?
Das fehlt dir. Du brennst nicht, das lässt dich alles kalt. Und du weigerst dich auch nur einen einzigen Vorschlag von mir anzunehmen.
Es kotzt mich an! Deine Stahlallüren, ja? Deine überzogene Art der Darstellung. Vor allem aber, deine Humorlosigkeit und dein Mangel an Fantasie.
Ich habe als Bub die Synagogen brennen sehen. 70 Jahre alte Universitätsprofessoren zwang man mit Fußtritten, mit der Zahnbürste das Trottoir zu putzen, weil sie Juden waren. Ich habe gesehen, wie die Synagogen brannten und wie die SA Scheiterhaufen mit Büchern von Sigmund Freud und Stefan Zweig errichtete. Und die Nazis wollten ja nicht nur Dichter ausrotten, sondern auch undeutsche Musik, wie sie es nannten. Oskar Strauss, Emmerich Kallmann, vom Fiakerl bis zur Zigeunermusik, eigentlich alles.
Du bist hysterisch.
Du begreifst das nicht. Du hast dir das alles nur angelesen. Ich hab's erlebt. Das sind unsere 10 Jahre Altersunterschiede.
Danke, ja.
Gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Oh. Gegen Frechheit und Anmaßung. Für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist. Verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Oschewski.
Der Herr Reichsminister Dr. Goebbels hat das Wort.
Die Bibliotheken fühlen sich an mit dem Unberat und dem Schmutz dieser jüdischen Asphaltliteraten. Wenn ihr Studenten euch das Recht nehmt, den geistigen Unblas in die Flammen hineinzuwerfen, dann müsst ihr auch die Pflicht auf euch nehmen, an die Stelle dieses Unrates einem wirklichen deutschen Geist die Gasse frei zu machen. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein.
Bücher symbolisieren Wahrheit und Widerstand. Sie verschaffen dem einzelnen Menschen mächtiges Wissen, das früher oder später jedes politische Unrechtssystem zum Einsturz bringen kann. Deshalb sind sie für totalitäre Systeme so gefährlich? Meist sind die Bücher dabei nur Stellvertreter. Verschwinden sollen mit ihnen die darin formulierten Gedanken und am liebsten auch gleich deren Urheber. Fantasieren, träumen, philosophieren, all das soll ausgelöscht werden.
Oskar, Bücherverbrennungen gab es nicht erst im Nationalsozialismus. Seit der Antike wurden immer wieder Bücher aus religiösen, politischen oder moralischen Gründen ins Feuer geworfen. Bis vor kurzem war es für Katholiken noch offiziell eine Sünde, Bücher von Alberto Moravia, Jean-Paul Sartre oder André Gide zu lesen. Und wenn wir ehrlich sind, für Schriftsteller konnte es lange ohnehin keine bessere Werbung geben, als auf dem Index des Vatikans zu landen.
Ja.
Voltaire hatte seine Werke mit Kastanien verglichen, die sich umso besser verkaufen, desto gründlicher man sie geröstet hat.
François, wie zynisch.
Oskar, wir müssen uns hier bis zum Drehschluss ertragen.
Ja.
Der Film wird nicht so werden, wie du ihn willst, und er wird nicht so werden, wie ich ihn will. Er wird irgendwo dazwischen liegen. Ne? So ist das nun mal.
Wenn Sie heute zurückschauen, würden Sie in Ihrer Vergangenheit heute noch was ändern wollen oder hätten Sie, wenn Sie zurückschauen, was anders entschieden?
Schauen Sie, das kann man gar nicht, weil ich ja doch glaube, dass unser Charakter unser Schicksal ist. Es gibt die, die sich verkaufen, es gibt die, die am Strich gehen, es gibt die, die also das sogenannte künstlerische Gewissen nicht haben und auch das ethische Gewissen nicht.
Haben Sie Angst vorm Altwerden?
Na, das ist nicht schön, aber das steht uns allen bevor. Haben
Sie Angst vorm Sterben?
Hat jeder Mensch.
Wie wollen Sie sterben, wenn Sie die Möglichkeit...
Kurz und bündig.
Und Action!
Ich muss versuchen, den Fluss zu erreichen und ihm folgen bis zu den alten Bahngleisen. Und denen folge ich dann, bis ich zu den Buchmenschen komme.
Den Flugmenschen?
Nein, Buch. Den Buchmenschen. Haben Sie noch nicht von denen gehört?
Nein.
Menschen, die spurlos verschwunden sind.
Ach so.
Manche waren auch verhaftet, konnten aber fliehen.
Tatsächlich?
Andere wurden freigelassen. Und wieder andere warteten nicht, bis sie verhaftet wurden, sondern tauchten vorher unter. Sie leben in kleinen Gruppen, weit draußen in den Wäldern.
Wovor?
Es sind so wenige, dass es sich für die Behörden nicht lohnt, sie aufzuspüren.
Was?
Außerdem tun sie nichts, was verboten wäre.
Nein.
Sie würden in den Städten natürlich eingesperrt werden.
Wieso nennen Sie sie Buchmenschen, wenn sie nicht gegen das Gesetz verstoßen?
Sie sind Bücher.
Sind Bücher?
Ja, jeder von ihnen. Mann oder Frau. Jeder von ihnen lernt ein Buch, das ihnen besonders gefällt, auswendig.
Auswendig?
Und so werden sie zu lebendigen Büchern.
Das ist ja...
Natürlich wird zuweilen einer von ihnen unterbrochen, weil er verhaftet wird.
Ah ja, klar.
Und deshalb versuchen sie, um jeden Preis ihr Leben zu erhalten.
Aber wie?
Denn das Geheimnis, das sie in sich tragen, ist für immer und für alle unersetzlich.
Unersetzlich.
Mit ihnen würde alles menschliche Wissen verschwinden. Jetzt müssen wir aber verschwinden.
Wir?
Sie müssen mit mir gehen.
Ich muss.
Und cut!
So endet also meine Zusammenarbeit mit Oskar Werner, den ich vor seiner morgigen Abfahrt nach Hollywood nicht mehr wiedersehen werde. Und ich hoffe auch später nicht.
Dass er das dann der Presse gegeben hat, das finde ich so was von geschmacklos und taktlos. Denn auch wenn ich mit meiner Liebsten streite, also geht das ja nicht einmal die Nachbarn was an. Ich beuge mich nicht. Also der Marki Poser sagt, ich kann nicht Fürstendiener sein. Und ich kann sagen, und ich nicht von Beamten und Regisseuren. Es gibt also am Schiff nur einen Captain on the boat. Und that's me, ich beuge mich nicht.
Vom Glück zu lesen. François Truffaut, Oskar Werner und das Verbrennen von Büchern. Von Wolf Eismann. Heute Abend ab 19.05 Uhr sind der bekannte Drehbuchautor Felix Hubi und sein Co-Autor Hartwin Gromes zu Gast in SWR 2 Tandem. Die beiden haben zusammen einen historischen Roman über die berühmte schwäbische Familie Kerner geschrieben. Da geht es um Justinus Kerner und seine Brüder.